Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Mit dem Erstarken des Islam in Europa bei gleichzeitigem Rückgang der christlichen Bevölkerung wächst bei vielen Menschen die Angst vor einer Überfremdung des Kontinents. Ein Dialog zwischen den Religionen ist zwingend notwendig. Aber groß sind auch die Vorbehalte und die Unkenntnis vom jeweiligen Gegenüber. Unser heutiger Gesprächsgast ist einer der renommiertesten Kenner des Islam überhaupt. Pater Samir Khalil Samir ist orientalischer Christ aus Ägypten und lehrt Islamwissenschaften. Er ist weltweit der einzige Theologe, der auszubildende Imame über das Christentum unterrichtet. Für den Vatikan ist er als Berater in Sachen Islam tätig, zuletzt bei der Nahostsynode im Oktober 2010. Und wir freuen uns sehr, dass er heute Zeit für uns hat und zu Gast ist in unserer Sendung. Grüß Gott und herzlich willkommen, Pater Samir.
Grüß Gott, Volker.
Pater Samir, Sie sind vielfacher Buchautor und Sie haben jetzt ein neues Buch zusammen mit der deutschen Journalistin Michaela Koller herausgebracht. Das Buch hat den schlichten Titel Muslime und Christen und Sie warnen in diesem Buch davor, einerseits dem Islam mit einem naiven Multikulti-Denken zu begegnen, andererseits solle man aber auch den Islam nicht pauschal verurteilen und jedweden Dialog ablehnen. Das sind also zwei Pole, zwischen denen wir uns bewegen. Haben sich diese beiden Haltungen in den letzten Jahren gerade hier in Europa verstärkt?
Ja, ich glaube, beide sind heute verstärkt in ganz Europa, weil die Muslime sind immer mehr in Europa tätig und die Christen oder die Europäer besser gesagt, kennen auch nicht besser die Muslime und umgekehrt. Das heißt, von beider Seite ist eine Falschkenntnis oder Unkenntnis. Deshalb, die Muslime kommen mit ihrer Kultur und sie sind nicht vorbereitet, um in eine ganz andere Kultur zu leben. Sie kennen ihre eigene Tradition und sie denken, die ist universal. Und umgekehrt. Deshalb, das Konflikt ist mehr kulturell, nicht so religiös. Einmal, man sagt, ja, man muss, alle Kulturen sind schön, alle sind gleichgültig mindestens. Und andere sagen, wir haben unsere eigene Kultur. Natürlich sind alle Kulturen schön, aber die sind nicht alle universal. Und hier ist ein Konflikt. Das hat nichts zu tun mit Religion, sondern mit dieser Realität, dass wir leben immer mehr zusammen mit sehr verschiedenen Kulturen. Islam dazu ist ein sehr breiter Begriff. Das enthält Kultur, Politik, soziale Sachen, religiöse, spirituelle, alles ist im Islam. Islam ist eine integrale Denken. Das Christentum ist nicht so. Ist heute weniger, ist mehr religiös und spirituell. Der Europäer denkt, die anderen sollten auch nur in ihrer Religion bleiben, nicht in unsere Traditionen und so weiter. Und hier ist ein Konflikt.
Jetzt haben Sie schon einen wesentlichen Unterschied zwischen christlichen und islamischen Verständnis genannt. Wie geht denn Dialog? Was sind die Grundvoraussetzungen dafür, dass er gelingt?
Dialog, wie das Wort heißt, das ist eine Rede zwischen verschiedenen oder zwischen zwei. Wie kann ich mit einem anderen reden, wenn ich den anderen nicht kenne, nicht weiß, wer ist er, was denkt er? Und in selber Zeit, wenn ich mich selbst nicht richtig verstanden habe, wenn ich nicht weiß, was ist für mich wesentlich wichtig, und das ist unsere Situation heute. die Europäer sind religiös gesehen nicht mehr so religiös. Sie wissen wenig von ihrer eigenen Tradition, meistens christlicher Tradition. Die Muslime sind mehr religiös, aber sie identifizieren ihre Religion mit ihrer Tradition, mit ihrer Kultur. Und deshalb von beider Seite gibt es eine Unkenntnis von uns selbst und natürlich noch mehr von den anderen. Deshalb der Dialog ist kein Dialog.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Europäer wissen nicht mehr so viel von ihrem Glauben, von ihren eigenen Traditionen. Kann man daraus folgern, dass ein Christ, der seinen Glauben gut kennt und deswegen auch vertreten kann, dass der ein besserer Dialogpartner ist als zum Beispiel ein Lauerchrist oder gar ein Atheist, der die ganzen Wurzeln, auf denen Europa fußt, die europäische Kultur verleugnet?
Ja, das ist sicher. Ich kann nicht eine Diskussion zum Beispiel über die Wirtschaft machen, wenn ich nichts von Wirtschaft kenne und wenn ich nicht meine eigene Vision von Wirtschaft habe. Aber das gilt für beide Seiten. Wie gesagt, die Muslime haben wenig Kenntnis von ihrer eigenen Religion. Deshalb müssen sie an ihre Tradition halten, weil für ihnen Tradition und Religion sind fast gleich. Und umgekehrt. Der Dialog muss in tiefe Kenntnis gehen. Je mehr wir den anderen und mich selbst besser kennen, desto mehr kann ich Dialog führen.
Und jetzt wollen wir mal in Dialogthemen einsteigen, so will ich das mal benennen. Und eine Grundvoraussetzung ist ja, dass man Unterschiede kennt, um vielleicht auch Gemeinsamkeiten finden zu können. Und die finden wir ja allein schon bei zentralen christlichen Glaubensüberzeugungen, wie zum Beispiel, dass Gott unser Vater ist, der Vater aller Menschen, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und natürlich auch dann danach auferstanden ist. Das sind alles zentrale Glaubensinhalte des Christentums, an die Muslime nicht glauben. Wie reagieren denn Muslime, wenn sie damit konfrontiert werden? Wie sind da ihre Erfahrungen?
Dass Gott Vater aller Menschen ist, könnte auch der Muslime verstehen. Nicht in selbe Bedeutung, aber der Koran sagt, dass Gott ist der barmherzig. Jetzt durch barmherzig, Rahman, kann man auch eine väterliche und sogar mütterliche Verbindung zu Gott finden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gott als Vater ist nicht gewöhnlich bei Muslimen, aber nicht gegen muslimische Lehre. Mhm. Ja. Die Erlösung Jesu am Kreuz, das ist unmöglich. Zuerst der Koran sehr deutlich sagt, dass Christus war nicht gekreuzt. Das war ein anderer Mensch an seinem Platz. Weil das ist gegen Gottes Bild. Wie könnte Gott einen Prophet so lassen?
So leiden lassen, und, ja.
Und die Erlösung ist auch deutlich. Der Koran sagt, kein Mensch kann für einen anderen Mensch seine Last tragen. Das ist ein koranischer Vers. Und Jesus ist ein Mensch, für die Muslime nur ein Mensch dann. Es ist nicht möglich. Und er ist nicht auferstanden, aber Gott hat ihn zu ihm im Himmel genommen. Und er wird am Ende der Zeit wiederkommen von Gott hin. Das macht natürlich einen theologischen Dialog schwierig. Aber auch die Muslime haben bestimmte Dogmen. Das erste Dogma ist, dass Mohammed Gottes Prophet ist. Und das glauben nicht die anderen Menschen, nur Muslime. Und nicht nur ein Gottesprophet, sondern der letzte Prophet und der Siegel aller Propheten. Zweite Dogma, dass der Koran Gottes Wort ist. Und nicht nur so, sondern das letzte Gottes Wort an die Menschen. Das heißt, die Bibel, sagen die Muslime, wir glauben, dass die Bibel ist Gottes Wort. Die Tora, wie sie sagen. Und dass das Evangelium ist auch von Gott, Gottes Wort. Aber das letzte Wort ist der Koran. Das heißt, wenn es gibt einen Konflikt zwischen Bibel, Evangelium, Koran, dann der Koran ist das letzte Wort. Noch ein Dogma bei ihnen, dass der Islam ist die Offenbarung Gottes und die letzte und die beste. So spricht der Koran selbst. Das heißt, dass Mohammed als Prophet, Koran als Gottes Wort, Islam als die beste Religion, die sind Dogmen. Genau wie bei Christen sind andere Sachen Dogmen. Und ein Dogma kann man nicht diskutieren, kann man versuchen zu verstehen, aber man glaubt, wenn ich glaube, dass wenn ich Muslime bin, dann natürlich glaube ich, dass Mohammed das letzte Prophet Gottes ist. Und wenn ich Christ bin, dann natürlich sage ich, Christus ist für uns Fleisch geworden und hat uns erlöst auf dem Kreuz und so weiter.
Also man sieht schon, es gibt einige Berührungspunkte in der Lehre. Es gibt aber auch grundlegende Unterschiede, die man nicht einfach wegdiskutieren sollte und darf. Eine oft gestellte und auch heiß diskutierte Frage lautet ja, glauben Christen und Muslime an den gleichen Gott? Was ist denn Ihre Antwort?
Ja. Ich sage, wie die arabische christliche Theologe schon öfter gesagt hatte im 8., 9., 10. Jahrhundert, es gibt nur einen Gott. Wenn wir sagen, wir glauben an Gott, wir können sagen, wir glauben an derselbe Realität. Nur, wo steht dann der Unterschied? Die Verständnis Gottes ist verschieden von beiden Seiten. Wenn Christen sagen Trinität, Gott ist Trinität, werden die Muslime mit dem Koran sagen, das ist eine Blasphemie. Wir erklären, sagen, das bedeutet für uns, Gott ist eine, in sich selbst gibt es Dialog zwischen die Dreieinigkeit. Und wir sagen, wir glauben an einen Gott, der ist Liebe. Und Liebe bedeutet eine Pluralität. Deshalb sagen wir so, der Muslime wird seine Vision erklären. Das ist schon ein Schritt, dass wir sagen, alle, Gott ist der Einzige, nur kommt, was bedeutet Gott? Und hier haben die Muslime viele Elemente. Sie sprechen von 99 Namen Gottes. Es gibt so viele Aspekte Gottes. Und wir sagen auch nicht mit solchen Wörtern, aber wir nennen auch die Qualität Gottes. Und hier können wir sehr viel zusammenfinden.
Vom christlichen Gottesbild leitet sich ja auch das christliche Menschenbild ab. Und Sie erwähnten gerade schon die Liebe, Gott als die Liebe und die Nächstenliebe ist ja gleichsam ein Grundgesetz des Christentums und wird sogar der Gottesliebe gleichgestellt. Wie ist denn das im Islam?
Ja, das Begriff Nächstenliebe ist nicht koranisch. Das bedeutet nicht, dass der Islam dagegen ist. Nur bei Muslimen, es gibt verschiedene Stufen sozusagen. Ich liebe meine Mitgläubiger, der Muslime, ist für mich ein Bruder. Die Gläubiger, die nicht ganz wie den Islam, das heißt Juden und Christen, die sind sozusagen Halbgläubiger, ein unperfekter Glaube. Die kann ich mit ihnen mitleben, aber sie müssen wissen, dass sie in einem nicht perfekten Glaube leben. und deshalb sie müssen unter uns bleiben. Mit Ungläubiger gibt es keinen Dialog. Und so sind verschiedene Kategorien und Stufen. Ich weiß, dass manche versuchen, den Begriff Nächstenliebe zu erreichen, aber es ist nicht so stark betont im Islam.
Nun ist es ja so, dass der Islam auch kein monolithischer Block ist, ebenso wie das Christentum zerteilt er sich in sehr viele Strömungen. Gibt es eigentlich eine Gruppierung, mit der der Dialog einfacher ist als mit anderen?
Der Dialog ist basiert auf gemeinsamer Basis. Dann können wir Menschen suchen, die diese Basis haben. Die zum Beispiel Leute, die offen für die nächste Liebe sind, mit ihnen kann man besser. Als Kategorien im Islam, ich glaube, aber das ist mehr eine persönliche Meinung, dass es ist leichter mit Schiiten als mit Sunniten. Warum? Weil die Schiiten haben eine mehr geistliche Interpretation. Bei ihnen Spiritualität, der Sufismus ist mehr natürlich. Auch ihre Interpretation des Korans ist nicht so wörtlich wie bei Sunniten. Wenn ich das sage, viele sagen aber, die Schiiten sind meistens in Iran. Sie sagen aber mit Iran, das ist ein sehr harter Islam. Das ist die politische Sache. Es ist nicht wahr, wenn man mit Menschen spricht. Ich hatte sehr oft wunderschöne Gespräche mit schiitischen Imam, viel leichter als mit sunnitischen Imam. Vielleicht auch für eine soziologische Gründe, nämlich, dass die Schiiten sind eine Minderheit in Islam, vielleicht 12-15%, mehr nicht. Und deshalb sind mehr offen als die Mehrheit, die sunnitisch ist.
Der Islam ist in Europa eine Realität, das kann man nicht wegdiskutieren. Seine Bedeutung wird zunehmen, auch das lässt sich voraussehen. Ebenso wird es zwangsläufig auch mehr Begegnungen zwischen Christen und Muslimen geben, die aber natürlich auch eine Chance darstellen. Welchen Rat würden Sie denn einem ganz normalen Christen, einem ganz normalen Katholiken mit auf den Weg geben? Wie sollte man sich im alltäglichen Miteinander verhalten, einem Muslim gegenüber?
Ja, zuerst persönliche Kontakte sind immer möglich mit Muslimen. Meine Erfahrung ist, dass ich hatte nie, ich sage nie, Probleme gehabt mit einer einzigen muslimischen Person. Warum? Der Muslime ist ein religiöser Mensch. Genauso ist der Christ. Wir haben gemeinsam die Überzeugung, dass der Mensch ist nicht alles. Über uns steht auch Gott, der uns geschafft hat und so weiter. Das ist natürlich in Europa vielleicht schwieriger, deswegen, weil viele Europäer sind nicht so tief religiös. Das ist ein Punkt. Privat ist leicht. Dazu kommt, dass privat, ich kann mit meinem Nachbar als Mensch sprechen. Wir haben dieselbe Probleme mit der Familie, mit Erziehung der Kinder, mit meinem Mann oder meiner Frau, mit der Gesellschaft, um eine richtige Arbeit zu finden und so weiter. So, da an dieser Ebene gibt es so viel zu tun, Sozialebene, menschliche Ebene. Wir leben in einem selben Viertel. Leider ist es so, für soziologische Gründe werden oft die Ausländer, die letzte gekommene Leute, in einem Separatviertel leben. Das heißt, es gibt wenig tägliche Kontakte zwischen Europäern und Muslimen, zwischen Christen und Muslimen. für soziologische Gründe. Deshalb, ich denke, es wäre viel Besseres, wenn man in einem Sinn eine Mischung macht zwischen Leuten, die zusammenleben, kann man besser sich verstehen. Natürlich dafür braucht man eine gemeinsame Kultur. Und hier kommt auch etwas wichtig. Man muss deutlich sagen, vom Anfang an, eher als eine Fremde kommt in Europa, zu sagen, guck mal, wir haben zwei sehr verschiedene Traditionen, Kulturen. Das hat nichts zu tun oder wenig zu tun mit Religion. Sie kommen von einer Welt und wir haben auch eine Welt gebaut. Jeder hat tausende Jahre hinter sich. Deshalb, Sie werden glücklicher sein, wenn Sie diese, unsere Kultur schon vorher kennen und denken, ob Sie bereit sind, in so eine Kultur zu kommen und nicht nur, weil Sie eine Arbeit suchen, Geld zu überleben suchen. Wenn Sie so kommen, mit aber Ihre eigene Kultur als Muster, dann werden Sie unglücklich und wir auch. Die Frage ist auch politisch. Man muss akzeptieren, dass zuerst wir brauchen einander. Europa braucht Leute, die nicht Europäer sind, für die Arbeit, weil es gibt immer weniger Kinder und Arbeiter. Und die, sagen wir so, die dritte Welt braucht auch die Hilfe von der ersten Welt oder von den mehr entwickelten Ländern. So, wir sind in eine und selbe Situation. Wir sind zusammen. Wir bauen zusammen eine gemeinsame Stadt oder Haus. Deshalb, es geht nicht um ein Ober und ein Unten, auch wenn soziologisch ist es so. Deshalb muss man auch deutlich sagen, Kultur gehört auch zu unserer Welt. Europa hat ihre Kultur. Dann bitte versuchen Sie, ich versuche meine Kultur zu erklären und Sie versuchen in diese Kultur einigermaßen immer mehr einzutreten. Und umgekehrt, ich versuche Ihre Kultur zu verstehen, auch wenn ich sage, hier ist unsere Kultur die Leitkultur. Das Begriff Leitkultur war, wenn ich nicht irre, in Deutschland von einem Muslime aus Syrien, ein Professor aus Göttingen, gebracht.
Bassam Tibi, meinen Sie?
Ja, Bassam Tibi. Und ich finde, das ist sehr wichtig. Es gibt überall eine Leitkultur, die leitet uns. Wenn ich in Ägypten bin, in meiner Heimat, dann sage ich an die Ausländer, bitte respektieren Sie unsere Kultur. Die leitet uns alle. Wir nehmen ein bisschen Zeit dafür, aber zu Hause jeder macht, wie er will. So kann man zuerst durch die Kultur viel finden. Und wenn ich Christ bin und er Muslime ist, das heißt, wenn wir Gläubiger sind, können wir auch viel mehr Begegnungen finden zwischen beiden Seiten. Gott bedeutet viel in unserem Leben, für mich und für ihn.
Pater Samir, Sie haben vor der Pause schon gesagt, dass es für einen Muslim keine Trennung von Staat, Religion und Gesellschaft gibt, geben darf. Sie haben weiter ausgeführt, dass für einen Muslim ein anderer muslimischer Gläubiger gleichsam mehr wert ist als der Anhänger einer anderen Religion. Ist denn vor diesem Hintergrund der Gedanke von den gleichen Rechten aller Menschen, wie er auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen grundgelegt ist, für einen Muslim überhaupt akzeptabel? Kann man sich auf dieser Grundlage verständigen überhaupt?
Es ist nicht immediat verständlich. Er hat mehr Schwierigkeiten, weil in islamischer Tradition, sowie, glaube ich, in vielen viele christliche Traditionen damals, heute weniger. Es ist nicht alles gleich. Zum Beispiel Mann und Frau. Es ist klar, dass heute im Islam jede Muslime weiß, auch wenn er nicht sagt, dass es ist nicht gleich zwischen einem Gläubiger und einem Nichtgläubiger. Ein Atheist hat kein Recht im islamischen Welt. Aber das ist für mich mehr kulturell. Das heißt, wir brauchen Zeit, um zu verstehen, Gott hat alle Menschen geschöpft. Und da steht im Koran, dass nicht alle sind gleich, aber das macht kein Problem. Soziologisch wird das anders sein. Und hier können wir lernen, auch zusammen. Die Menschenrechte, das ist die Basis. Ich kann nie sagen, nein, das gilt nicht für mich. Aber das ist deutlich für mich. Es ist noch nicht deutlich für die Mehrheit der Muslime, besonders wenn sie von einer nicht sehr edukierten Schicht kommen. Hier ist ein Weg, um Verständnis zu kommen. Das Menschenrechte ist die erste Stufe. Egal welche Rasse, welche Religion, welche Überzeugung, welches Geschlecht, wir oder welches soziologische Niveau. Die Gesellschaft ist in unseren Ländern in Schichten gemacht. Ein Mann gilt mehr als eine Frau. Ein Reich gilt mehr als eine Arme und so weiter. Das war auch wahrscheinlich so damals in Europa. Wir müssen eine Kollaboration machen, um mindestens an dieser Stufe zu erreichen.
Ja, Sie sagen, das Ganze sei eine Entwicklung, für die man auch dementsprechend Geduld aufbringen muss. Nun hat es aber den Anschein, als sei gerade heute in dieser postmodernen Zeit ein rückwärtsgewandter Islam auf dem Vormarsch, ein radikaler Islam, der auch vor der Anwendung von Gewalt nicht zurückschreckt. Woran liegt denn das?
Ja, das stimmt. Das seit Jahrzehnten, mindestens vielleicht 50 Jahre. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Zuerst der Schock von 1948 mit der Erschaffung Israel. Das war ein absolut Unrecht, internationales Unrecht, weil die Palästinenser, die in Palästina wohnte, hatte keinen Fehler gemacht. Das war ein europäisches Problem und sie haben dieses Problem erlöst über der Rücke der Palästinenser. Und weil im Islam Religion und Politik und Gesellschaft sind sehr verbindet, hat dann die islamischen Länder, das war nicht nur ein palästinensisches Problem, sie haben das als islamische Sache, als eine Aktion gegen den Islam. Und natürlich, diese Interpretation ist falsch und bleibt falsch, obwohl sie ist immer noch da. Leider muss ich sagen, bei Juden ist auch so. Das heißt, sehr viele Juden, wenn nicht die Mehrheit von ihnen, denken, ich muss unbedingt Israel verteidigen, ob Israel Recht hat oder nicht. Das ist wieder eine Mischung. Zwischen diesen zwei Religionen gibt es sehr viel Ähnlichkeit und auch Aggressivität für geschichtliche Gründe. So, das war der Anfang. Sie haben versucht, die Muslime, meine ich, haben versucht, eine Lösung zu finden, aber sie waren schwächer. Dann kam die Überzeugung und die hatte auch einen Grund dafür, dass der Westen waren gegen uns, haben sie so gedacht und gesagt. So, der Konflikt war zwischen westlicher Kultur und Tradition und Staaten und islamischer Staaten. Bis heute wenn Amerika tut etwas, denken die Muslime, die Christen. Oder wenn Europa. Die einzige Kategorie ist für viele Muslime die religiöse. Sie haben keine andere Kategorien zu klassifizieren. So, die Lösung dann, man hat gesehen, die militärische Lösung hat nichts gebracht. Die ideologische mit Sozialismus, Liberalismus, Kommunismus, all das hat nichts gebracht. Dann kam dieser radikale Islam, das ist sehr einfach zu verstehen. Sie sagen, wir waren die Beste der Welt, als wir echte Muslime waren am Anfang, im 7. Jahrhundert. Wir haben die Welt beherrscht. Weil wir heute weit weg von unserer ursprünglichen Religion sind, sind wir die Schwächste und die Schlimmste. Deshalb zurück zu der ursprüngliche Islam. Und diese Tendenz, das heißt eine radikale, traditionalistische Tendenz, die ist ein der größte Gefahr für Muslimen selbst und für die Welt. Also das heißt ein Rückkehr.
Also diese traditionalistische Tendenz, wie sie ja auch von den Salafisten zum Beispiel vertreten wird, das ist momentan die Strömung, die sehr stark geworden ist. Gibt es denn auch eine ernstzunehmende Strömung im Islam, die einen modernen, sag ich jetzt mal, einen modernen Islam lehrt, der auch mit Menschenrechten nach unserem Verständnis und mit Toleranz und mit echter Religionsfreiheit vereinbar ist? Gibt es da Entwicklungen?
Ja, es gibt natürlich. Und viele Intellektuellen gehen in diese Richtung. Nur das Problem ist, dafür braucht man eine innere Entwicklung und eine relativ höhere Kultur. Aber denken Sie mal, dass in unseren Ländern, in Ägypten zum Beispiel, das größte arabische Land, wir sind 85 Millionen, davon mit Sicherheit mindestens 40% sind Analphabeten. Für solche Menschen, die Religion ist die einzige Wahrheit. Und wenn jemand kommt und sagt, ja, die Religion, das heißt der Prophet, und wir wollen den Prophet folgen wörtlich. Und wenn er so gegessen hat, wollen wir so essen heute. Und sitzen, dann sitzen wir an Boden und nicht auf einem Stuhl und so weiter. Das ist die Extremisten. Er hatte einen Bart, dann müssen wir einen Bart halten. Und. Diese ist sehr verbreitet wegen unserem Niveau. Bei Intellektuellen sind viel mehr Leute, die denken genauso wie in Europa. Für Menschenrechte nicht in alle Punkte. Sie sehen auch, was falsch gibt's in Europa. Aber in viele Sachen können wir uns verstehen perfekt. Sie wollen dasselbe. Sie wollen eine Menschheit, die friedlich ist, die mit alle anderen leben könnte. Sie haben ihre Religion, ich habe meine. So steht auch im Koran in einer Debatte zwischen Mohammed und die Christen von damals, von Jemen. Und dieses ist auch ein Prinzip. Das heißt, sie behalten ihre Tradition und ich meine, in diese Richtung, die Menschenrechte sind auch bei solchen Intellektuellen gut verbreitet. Das Problem ist unser kulturelles Niveau und die Erziehungsniveau. Und hier, glaube ich, ist der Schwerpunkt. Wir müssen etwas tun in diese Richtung. In Ägypten, die Bildung oder die Schule ist Pflicht seit 1925. Das ist über 80 Jahre jetzt. Und trotzdem, und frei, und man bezahlt nichts, und trotzdem sind über 40% Analphabeten. Und gleich in andere, nicht in alle Länder, aber in viele arabische, islamische Länder oder nicht arabisch, sondern einfach islamisch. Wir müssen etwas tun. In Europa gibt es auch ein ähnliches Problem, dass die Erziehung ist schwieriger geworden. Man merkt, es gibt Leute, die haben ein sehr hohes Niveau und anderen, die wenig haben. Das heißt, eine Entfernung zwischen die Schichten. Wie könnte man es tun, habe ich keine direkte Lösung. Aber ich weiß, solange wir diese Prinzipien und die Mentalität nicht ändern, zu sagen, wir sind alle Menschen, Rasse und wir sind einfach Menschen.
Pater Samir, wir wollen noch einen anderen Aspekt besprechen gegen Ende unseres Gespräches.
Ja.
Sie sind, das sagte ich eingangs, auch Konsultor des Vatikans für Islamfragen. Wie ist denn die Haltung von Papst Benedikt zum Dialog mit dem Islam? Wo sieht er Schwerpunkte und inwieweit können Sie ihn da beraten?
Ich sage glaube, weil der Papst hat kein Dokumente gerade über Islam geschrieben, aber von all seiner Haltung und die verschiedenen Rede von ihm kann man sagen, er ist überzeugt, dass ein theologischer Dialog ist zu früh für heute zwischen Muslime und Christen. Das bedeutet, wir brauchen mehr Menschen von beiden Seiten, die beide Religionen und beide Theologien gut kennen. Der Dialog ist dann mehr kulturelle, ein interkultureller Dialog und Dialog der Zivilisationen. Das ist für ihn der Schwerpunkt. Dafür muss man dann eine Grundbasis haben. Diese Grundbasis sind die Menschenrechte. Und in diese Richtung geht er, aber auch in der ethischen Richtung. Hier muss man unterscheiden zwischen theologisch und ethisch. Wenn er immer wieder kommt an diesen Punkt, dass es gibt keinen Zusammenhang zwischen Religion und Gewalt. Das ist ein ethischer Punkt, auf dem er immer wieder kommt. Und das war seine Rede in Regensburg im September 2006. Er meinte das für beide Seiten, für Europäer sowie für Nicht-Europäer und für Muslime. Das ist ein Gegensatz zu sagen Religion und Gewalt. In dieser Richtung versucht er Wege zu finden und zu sagen, ja, von einer Seite, wir sind alle Brüder und müssen nur mit Liebe, Nächstenliebe und Liebe uns begegnen. Aber Liebe und Wahrheit. Caritas in Veritate. Wahrheit bedeutet, ich muss auch sagen, wo wir nicht einverstanden sind. Ich kann nicht einen Aspekt halten und die anderen Aspekte, wo wir verschieden sind, nicht nennen. Ich muss sagen, hier ist unser gemeinsames Erbe und darüber können wir etwas bauen. Aber da gibt es ein, zwei, drei Punkte, wo wir müssen noch Schritte machen. Ich behaupte so und du behauptest so. Das ist die Basis aller Dialog. Wahrheit und in selber Zeit tiefe Liebe. Ich habe dich gern, aber ich muss sagen, ich bin nicht einverstanden mit dir, wenn du das oder das behauptet. Und so machen wir auch zwischen Freunden und in der Familie. Und wenn in der Familie ein weiß, ich kann nicht meine Idee auslauten, so, weil mein Vater oder mein Bruder wird gerade sagen, wenn das so ist, dann will ich nicht mehr mit dir diskutieren, dann gibt es keinen Dialog mehr. Und das bedeutet viel Arbeit, um diese Stufe zu erreichen.
Das war Weltkirche aktuell. Über den christlich-muslimischen Dialog haben wir heute gesprochen mit Pater Professor Samir Khalil Samir. Er ist Islamwissenschaftler und päpstlicher Berater für Islamfragen. Er hat ein neues Buch verfasst, zusammen mit der deutschen Journalistin Michaela Koller. Das Buch heißt Muslime und Christen, Geschichte und Perspektiven einer Nachbarschaft. Es ist beim St. Ulrich Verlag erschienen und kostet 19,95 Euro. Das war's für heute. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen einen schönen und gesegneten Sonntag.